CU, the Maritime Podcast. Von der Küste für den Kopf, maritime Themen zum Mitnehmen.
Herzlich willkommen bei CU, the Maritime Podcast. Heute mal live aus dem großen Burster bei der Enf Service GmbH. Und heute hat sich freundlicherweise Christian Bucher, der Geschäftsführer der Enf Service GmbH, für uns zu einem Interview bereitgestellt. Und herzlich willkommen und schön, dass wir bei dir sein können, Christian.
Hallo Keno.
Moin. Und wir haben dich angefragt als Interviewpartner, weil du vor kurzem bei LinkedIn Post gesetzt hast, dass ihr jetzt euren ersten Pool verifiziert habt und ihr euch natürlich auch bei euren Partnern bedankt, dass die Arbeit so reibungslos funktioniert hat. Und was hat es denn mit diesem Pool auf sich und was genau habt ihr da gemacht?
Die EU hat ja zusätzlich zu MAV und ETS im Bereich Maritim seit 2025 auch das Projekt FuelEU auf den Weg gebracht. Sprich, die EU möchte, dass die Treibhausgasintensität der eingesetzten Kraftstoffe reduziert wird. Und es gibt die Möglichkeit für Schiffe, gemeinsam ihre Treibhausgasintensität zusammenzupacken, um unter diesen Schwellenwert zu kommen. Das bedeutet, wenn einige Schiffe, die haben zum Beispiel viel Biofuel gefahren, andere Schiffe sind mit fossilen Kraftstoffen unterwegs gewesen und dann kann man das Ganze zusammenfassen. Und wenn man unter diesen Schwellenwert kommt, dann ist der Pool positiv und kann so genehmigt werden. Und das haben wir jetzt Anfang April das erste Mal durchgeführt. Und das war für uns alle, für die Kunden als auch für uns, was völlig Neues.
Und wie habt ihr dieses Pooling hergestellt? Habt ihr das immer unternehmensintern gemacht oder habt ihr auch Unternehmen miteinander verknüpft?
Ja, wir sind als Verifizierer sind in diesem kommerziellen Bereich nicht tätig, sondern diese Verknüpfung, das müssen die Unternehmen selber machen. Da gibt es kommerzielle Anbieter oder die können das selber machen mit befreundeten Unternehmen. Das Einzige, was wir als Verifizierer machen, ob die Anforderungen der EU an so einen Pool erfüllt werden. Und die waren in dem Fall erfüllt und damit konnten wir das Ganze auch beenden. Das war in dem Fall auch verhältnismäßig einfach, weil die Schiffe alle von uns auch davor schon verifiziert worden sind. Von daher hatten wir die Daten alle vorliegen und es war von daher auch recht simpel durchzuführen dann. Der große Block kommt jetzt noch. Also jetzt sehen wir, dass die Schiffe, die wir davor verifiziert haben, die werden jetzt in anderen Pools zusammengefügt, von wenigen Schiffen bis das in einigen Pools sind über 400 Schiffe, was wir gesehen haben. Und dann muss der jeweilige Verifier, das ist in seltenen Fällen sind wir das, in den meisten Fällen sind es unsere großen Mitbewerber, die müssen dann eben jetzt final sagen, okay, der Pool, das passt so für uns, wir bestätigen das. Und dann kann damit auch FuelEU für 2025 abgeschlossen werden und die Schiffe die notwendigen Zertifikate dafür erhalten.
Okay, wenn man jetzt von Enf Service hört, dann heißt es ein Verifizierer. Aber wo fängt es denn ganz genau an? Was macht Enf Service, wenn sich ein Unternehmen bei euch meldet? Wo geht's da los? Was passiert ganz konkret?
Also Schiffe, die über 5000 Grosstons, es gibt auch ein paar Ausnahmen, wo kleinere Schiffe schon in Frage kommen, die in Europa unterwegs sind, müssen einmal im Jahr ihre CO2-Emissionen verifizieren lassen. Und das muss ein akkreditierter Verifizierer durchführen, sprich der muss von seiner nationalen Akkreditierungsbehörde akkreditiert worden sein. Das bedeutet, wir werden mindestens zweimal im Jahr, kommt zu uns die deutsche Akkreditierungsstelle, guckt an, ob wir das alles richtig machen, ob wir den Verfahren folgen, ob wir die Stichprobengröße richtig bestimmen. Genau, das machen wir. Und es geht eigentlich los, also wenn jetzt ein Schiff das erste Mal in die Europäische Union kommt, dann müssen wir für dieses Schiff erstmal den Überwachungsplan, den Monitoringplan anschauen und sagen, okay, der passt, der ist genehmigungsfähig, dann machen wir das und dann fährt das Schiff, berichtet die Emissionen, so wie sie es in diesem Monitoringplan beschrieben haben. Und dann gucken wir uns am Ende des Jahres oder am Anfang des nächsten Jahres gucken wir uns an, haben sie den Anforderungen des Plans, haben sie den erfüllt, haben sie ihre Emissionen richtig berichtet, dann gucken wir uns ein paar Stichproben an, ob das Ganze auch so passt, wie sie es berichtet haben und wenn das Ganze dann fertig ist, dann wird an die EU die gesamte Treibhausgasbilanz berichtet. Die müssen wir dann bestätigen im System der Europäischen Union. Und dann muss der Kunde, der Schiffsbetreiber, muss dann für diese CO2, diese aufgelaufenen CO2-Äquivalente, müssen sie dann European Allowances, also für jede Tonne CO2, muss dann eine virtuelle Währung erworben werden, um diese Treibhausgasbilanz auszugleichen.
Okay. Und wenn jetzt das Unternehmen das erste Mal bei euch ist, also du hast ja gerade Monitoringpläne erwähnt, wo hakt es denn oder wo passieren die Fehler, wo ihr dann sagt, da muss nachgebessert werden? Oder gibt es da noch Leute, die mit Excel-Tabellen arbeiten und euch dann irgendwie einen Wust Dateien rüberschicken? Wie funktioniert das?
Also das gibt es immer, dass man Leute hat, die einen so einen Wust an Dateien übergeben. Aber das Ganze ist jetzt seit 2018 schon in der Umsetzung, sodass eigentlich alle Bescheid wissen, was funktioniert. Wir hatten 2023, gab es eine Änderung. Es war bis 2023 war es so, dass wir die Monitoringpläne final genehmigt haben. Und seit 2023 ist es so, dass eine nationale Behörde das letzte Wort dabei hat. Und die Monitoringpläne, die wir in der Vergangenheit genehmigt hatten, es gab da so ein Industriestandard, die sahen überall ziemlich, ziemlich gleich aus, haben aber funktioniert. Wie gesagt, seit 2023 ist es so, dass in Deutschland die Deutsche Emissionshandelsstelle für die finale Genehmigung zuständig ist. Und seitdem sehen wir, dass das, was wir davor genehmigt haben, nicht mehr ausreichend ist und dass sich die Kunden jetzt darauf einstellen müssen, dass die Quantität dessen, was sie in ihren Monitoringplänen beschreiben müssen, deutlich größer ist als vorher. Also das ist derzeit zumindest für Schiffe, die der Deutschen Emissionshandelsstelle zugewiesen werden, das größte Problem.
Okay. Ja. Und wenn du mich jetzt mal mit so auf eine Reise nimmst, also wenn ein Schiff jetzt zum Beispiel von euch geprüft wird oder eine ganze Flotte, was guckt ihr euch denn an? Also es gibt dann ja die Möglichkeit, dass Schiffe innerhalb von Europas durch den Häfen anläuft oder halt von außerhalb kommt. Dann gibt es Hafenanläufe, dann gibt es Hafenmanöver, dann gibt es ja noch Anschluss an Landstrom und so weiter. Dann gibt es Biokraftbeimischung und was weiß ich nicht alles. Wo guckt ihr denn zuerst hin? Was ist denn wichtig? Wie ordnet ihr denn das ganze System erstmal?
Also wenn der Monitoringplan bei uns eingegangen ist, dann hatte ich ja gesagt, dann genehmigen wir den und dann ist für uns das erstmal ab. Was für uns wichtig ist, dass wir ein konsistentes eine Datenberichterstattung haben, die das ganze Jahr abbildet, in der es keine Lücken gibt. Also idealerweise, das, was du vorher gesagt hast, wird heutzutage nicht mehr in einem Excel berichtet, sondern die Kunden nutzen ein elektronisches System an Bord der Schiffe, wo jeden Tag die Treibstoffmengen eingetragen werden, eventuelle Manöver eingetragen werden, Biofuels. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein sehr, sehr heißer Topic gewesen, dass das auch alles korrekt eingetragen wird, damit man danach auch diese Benefits. Wir gucken unterm Jahr, gucken wir unregelmäßig uns an, ob die Daten stimmen. Viele unserer Kunden nutzen Systeme, die automatische Datenchecks machen, die dann schon mal darauf achten, dass eine konsequente Berichterstattung da ist, dass da keine Datenlücken entstehen, dass Diskrepanzen unter Umständen schon sehr, sehr zeitnah ausgebügelt werden, bevor sie sich dann gegen Ende des Jahres unter Umständen zu einem größeren Problem aufschaukeln. Und wenn wir die Verifizierung angucken, dann gucken wir uns tatsächlich einmal das gesamte Ding an. Also dann gucken wir uns an, wo ist das Schiff unterwegs gewesen? Es gibt so unfassbare viele Ausnahmen in der Europäischen Union. Es gibt die Outermost Regions, das sind dann die spanischen Inseln, hier kanarischen Inseln. Wir haben die französischen Überseegebiete und dann sind die manchmal eingeschlossen, sind manchmal ausgeschlossen, sind manchmal innerhalb der EU, werden aber anders behandelt als andere EU-Häfen. Und dann machen wir einmal so eine Einschätzung, wie komplex ist das Ganze? Und die einfachen Schiffe, die beispielsweise nur in der Europäischen Union unterwegs waren, keine Biokraftstoffe genutzt haben, da gucken wir uns dann so ein paar Nachweise an, gucken, dass die Ladungsmengen passen, dass die berichteten Treibstoffmengen passen, dass das, was sie gebunkert haben, dass wir darüber die Nachweise vorliegen haben. Und dann ist es eigentlich, wenn ein Schiff Biokraftstoffe genutzt hat, dann geht es tatsächlich so ein bisschen detaillierter weiter, weil dann müssen wir uns für jede dieser Biokraftstoffbeimengungen müssen wir uns die Nachweise anschauen. Da gibt es dann Proof of Sustainability. Das nimmt dann eine Komplexität an. Dann hast du manchmal bei einer Biokraftstofftreibstoffmenge, hast du irgendwie 5 oder 6 unterschiedliche Bestandteile. Dann ist es einmal Frittenfett aus China, und dann hast du irgendwelche anderen Frittenfette, die aus anderen Teilen der Welt kommen. Die haben alle leicht unterschiedliche Emissionsfaktoren. Von daher ist es gut, wenn die in einem System schon mal vernünftig berichtet worden sind. Das macht für uns dann die Berichterstattung, nicht die Berichterstattung, sondern die Prüfung einfacher, sofern die Nachweise alle vorliegen.
Das heißt, bei diesem Well-to-Wake-Ansatz seid ihr auf verlässliche Daten und Nachweise dann ja angewiesen.
Genau, also wir sind Way-to-Wake, Tank-to-Wake, Way-to-Tank, wir sind immer auf eine präzise Berichterstattung angewiesen, und dass zumindest die Nachweise vorliegen. Es soll ab Mitte diesen Jahres soll es auch eine EU-Datenbank geben, in der diese diese Bio-Nachweise hinterlegt werden, aber da sind wir noch nicht, deswegen sind wir derzeit noch darauf angewiesen, dass die vernünftig idealerweise in einem elektronischen System schon abgelegt sind und dass wir dadurch schon immer drauf Zugriff haben. Also ich glaube, die Zeit, dass man das Ganze in einem Excel macht, die ist schon lange vorbei.
Wie viel Vorlaufzeit habt ihr denn jetzt? Also wenn jetzt ein neues Unternehmen euren Dienst in Anspruch nehmen möchte, also was ja jetzt einigermaßen spät ist, aber letzten Endes, wie viel Vorlauf braucht ihr denn, damit halt noch Daten so abgegeben werden können, dass damit gearbeitet werden kann und dass die entsprechenden Behörden der EU da nochmal die Füße stillhalten und nicht gleich die große Finanzkeule rausholen?
Ja, genau, also inwieweit mit irgendwelchen Bußgeldern was passieren wird, das weiß ich noch gar nicht. Die EU selber sagt, dass bis zum 30.01. die Daten beim Verifizierer eingereicht sein müssen. Das ist verhältnismäßig einfach, wenn die Kunden ein elektronisches Berichtssystem nutzen, weil dann klicken die auf den Knopf und dann sind die Daten bei uns. Und wir sagen eigentlich immer, es gibt auch Kunden, die uns Zugriff auf ihre Berichterstattungssysteme geben, dass wir da Read-Only Zugriff drauf haben, dann sagen wir, die Daten liegen bei uns vor. Wenn jetzt ein Kunde auf uns zukäme und sagt, hier, ich habe noch nichts gemacht, ich müsste jetzt noch einmal die gesamte Verifizierung mit euch machen, dann würde das noch klappen, aber es wäre schon sehr, sehr sportlich. Also je früher man damit anfängt, je früher man auch seine Berichterstattung schon im Blick hat, desto besser ist es natürlich. Also wie gesagt, das ist alles möglich. FuelEU hat eine sehr, sehr harte Grenze jetzt Ende April, also bis zum 30. April müssen bei FuelEU die Daten nicht nur verifiziert vorliegen, sondern dann müssen sie sich darauf geeinigt haben, wir hatten ja vorher über diese Pools gesprochen, wie sich diese Pools zusammensetzen, und bis zum 30.04. müssen auch diese Pools verifiziert sein. Wenn man nicht in so einem Pool ist und wenn man damit nicht seine Compliance Balance ausgleichen kann, dann bleibt nämlich der einzige Weg, den man noch hat, dass man die Strafe bezahlt. Und die ist derzeit um den Faktor 3 höher, als wenn man im Pooling kommerziell sich irgendwie die Compliance Balance auf dem freien Markt einkauft. Also es würde Sinn machen für jeden, der es noch nicht gemacht hat, jetzt sehr, 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 sehr schnell auf einen Verifizierer zuzugehen und die Daten verifizieren zu lassen. Aber es kommt eben auch darauf an, wie gut sind die Daten, wie gut ist die Datenqualität, wie viele Nachweise liegen vor und so weiter und so weiter.
Also das heißt, wenn eine Reederei sich gut vorbereiten will auf so einen Verifiziervorgang von euch oder von einem anderen Verifizierer, dann ist es halt notwendig, dass halt eben schon ein bestehendes System da ist, was halt die Daten erfasst und eben keine Excel-Tabellen braucht im Prinzip. Gibt es denn da vernünftige Lösungen? Wie funktioniert sowas?
Naja, wir sind ja historisch gesehen, sind wir mit Mac, mit SDBnet verbandelt gewesen, also wir sind eine Ausgründung da, und deswegen sind wir mit dem System auch groß geworden, kennen die Stärken, die das System hat, wir kennen die Kunden, die das sehr, sehr lange schon einsetzen. Das ist in unseren Augen ein sehr, sehr robustes System. Wir haben auch mit anderen Berichtssystemen zusammengearbeitet. Das war manchmal sehr, sehr schwierig, weil eben da nicht inhärent drauf geguckt wurde, ob die Datenqualität stimmt. Ich glaube aber, dass sich da heutzutage die meisten, zumindest von den großen Systemen, dass die da schon drauf achten auch. Also das ist diese ganze MAV, also gerade die europäische Berichterstattung, das ist so schmerzhaft gewesen am Anfang, dass da, glaube ich, die meisten jetzt auf ein System gewechselt haben. Wir hatten tatsächlich bis vor kurzem noch Kunden, die alles in Excel berichtet hatten, aber da sehen wir auch ganz klar einen Trend, dass es da zu elektronischen Berichterstattungssystemen geht. Mhm. Also von daher, das wäre so mein Tipp, dass man sich dann ein vernünftiges System aussucht, das schon eine ganze Weile auf dem Markt ist und das da auch ein gewisses Standing hat und auch weiß, wie sind die Regularien, was muss berichtet werden, was muss man vielleicht wie abprüfen. Wir sehen heutzutage, dass viele von den besseren Systemen täglich Quality-Checks machen, täglich der Besatzung ein Feedback geben, was passt vielleicht nicht, wo musst du nochmal genauer hingucken. Weil je besser die Daten, ne, in der Softwareentwicklung sagt man Garbage in, Garbage out. Und je weniger Müll man in so ein System eingeben kann, desto weniger Müll hat man am Ende und desto leichter fällt einem am Schluss die Verifizierung.
Gibt es denn Irrtümer oder irgendwelche Mythen, mit denen Reedereien auf dich zukommen oder irgendwelche Glaubenssätze oder Dinge, die irgendwie durch Hörensagen verbreitet wurden, die aber, mit denen ihr oft konfrontiert werden, die aber überhaupt nicht stimmen?
Na, das ist lustig, als ob wir es abgesprochen hätten, haben wir aber nicht. Wir hatten tatsächlich vor anderthalb Wochen ist eine Reederei auf uns zugegangen und hat gesagt, hier, wir haben Eisklasse bei unseren Schiffen und wir haben jetzt gehört, wenn man Eisklasse mit dem Schiff hat, dann wird diese Fuel EU, diese Compliance Balance, also man kann ja auch, wenn man Biokraftstoffe hat, kann man auch eine positive Compliance Balance haben, weil man unter diesem Schwellenwert ist und dann baut man sozusagen ein Polster auf mit einem Haben, also mit einem positiven CO2-Haben letztlich. Und die denen ist gesagt worden, dass wenn sie Eisklasse haben, dass sie dann auch eine positive Compliance Balance damit erarbeiten. Und denen mussten wir dann sagen, also die sind gar nicht da drauf gekommen, sondern die haben das von extern gesagt bekommen und die wollten von uns einfach nochmal hören, stimmt das? Habt ihr da jetzt irgendwelchen Mist gerechnet? Es war aber wohl so, dass der Verifizierer mit dem der Partner, der ihnen das gesagt hat, zusammengearbeitet hat, dass die daneben gehauen hatten. Also es war in dem Fall tatsächlich so, dass wir recht hatten und dass die anderen das auch falsch verifiziert bekommen haben. Und das ist natürlich schon spannend, weil wir alle ja auf einem einheitlichen Niveau arbeiten sollten und es kann eigentlich kaum sein, dass da jemand sich so hart daneben gerechnet hat. Und wir hatten jetzt gestern dann mit denen, die davon betroffen waren, ein Meeting und die sitzen jetzt da und warten darauf, dass sie von ihrem Verifizierer Bescheid bekommen, wie sie das Ganze zu korrigieren haben. Und das ist natürlich interessant, weil heute ist der, was hattest du gesagt, der 15. Also wir haben jetzt noch 15 Tage, dass sie das alles richtig machen müssen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht nur die betroffen hat, ob das nicht ein größeres Problem war. Also wir sehen jetzt, Fuel EU ist das erste Jahr in Kraft und da gibt es noch ganz viel Unsicherheiten im Markt. Und von daher ist es auch ganz gut, glaube ich, wenn man ein Team an seiner Seite hat, also sowohl ein Berichterstattungssystem als auch einen Verifizierer, die sich mit der Materie auskennen und die einem auch unterjährig schon Bescheid geben können, was ist falsch und was ist richtig. Das erspart einem am Ende dann wahrscheinlich die ein oder andere schmerzliche Erfahrung.
Ja, bevor wir zum Schluss kommen, habe ich da noch eine Frage zu. Woher bekommt ihr denn die Infos, was wirklich für die Verifizierung notwendig ist? Weil wenn du sagst, dass andere Unternehmen eventuell Falschinformationen aufgelegen sind oder selber gar nicht genug geprüft haben, was zu verifizieren ist, wie kann es denn sein, dass es da überhaupt eine Diskrepanz zwischen manchen Verifizierern geben könnte?
Das ist eine wirklich hervorragende Frage, die ich mir auch stelle, weil es gibt ja, also gerade im europäischen Bereich gibt es eine sehr, sehr kleinteilige Gesetzgebung, die man tatsächlich manchmal interpretieren kann. Fuel EU ist jetzt, wie gesagt, für alle das erste Jahr gewesen. Und man kann an der Europäischen Union schon die eine oder andere Kritik äußern, dass da vieles so vage beschrieben worden ist. Aber es hat im Laufe der vergangenen anderthalb Jahre hat es einige Veranstaltungen der Europäischen Union gegeben für Verifizierer, aber auch für Reedereien und Schifffahrtsunternehmen, bei denen das Ganze dargelegt worden ist. Und es gibt eigentlich auch eine sehr, sehr gute Beispielrechnungsvorlage, die Mitte letzten Jahres veröffentlicht wurde und die wir uns damals auch genommen haben und dann tatsächlich mal so ein paar Testfälle anhand der durchgespielt haben. Also von daher waren wir da eigentlich immer am Ball und die lässt eigentlich wenig Raum zur Interpretation zu. Von daher weiß ich auch nicht, warum, wieso, weshalb es da diese unterschiedlichen Sichtweisen gibt, das stellt sich jetzt gerade so, ne, jetzt, wir nähern uns dem Ende dieser Verifizierungsperiode, die nicht nur kleine Verifizierer betrifft, sondern die eben auch stellenweise sehr, sehr große Verifizierer betrifft, wo wir jetzt plötzlich feststellen müssen, dass die Kalkulation, die wir machen, leicht abweicht von dem, wie es andere machen. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Also die Mathematik sollte eigentlich für alle gleich sein. Woher das kommt, kann ich nicht sagen. Hm. Wir hatten uns jetzt in den letzten Wochen um Austausch mit der Europäischen Union bemüht. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also wir hatten mal unsere Rechnungen auch bei denen abgeglichen. Und es, also ich würde jetzt mit stolzer Brust sagen, dass unsere Rechnungen richtig sind. Mhm. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die anderen zu ihrer Interpretation kommen.
Ja, wenn du jetzt 12 bis 24 Monate in die Zukunft schaust, was kommt denn da noch auf Reedereien und die Schifffahrt generell zu?
Oh, Glaskugelfrage. Also was ganz sicher ist, wo ich schon ganz genau weiß, was kommen wird, ist am 1.7. Wird das Vereinigte Königreich sein Emissionshandelssystem auch im Bereich Schifffahrt ausrollen. Also Schiffe, die innerhalb des Vereinigten Königreichs, also England, Wales, Schottland und Nordirland unterwegs sind, die müssen dann auch Emissionszertifikate kaufen für die CO2-Emissionen, die sie in britischen, sage ich jetzt mal, Häfen als auch innerbritischen Reisen haben. Die lassen noch Reisen von und nach dem Vereinigten Königreich, das lassen sie außen vor. Das kommt mit Sicherheit zum 1.7. Hm. Die EU, von der EU wird, glaube ich, jetzt erstmal nichts kommen, sondern da sind wir, glaube ich, ausreichend bedient mit Berichtssystemen. Wir wissen, dass einige afrikanische Länder schon drüber nachdenken oder es schon umgesetzt haben, da den Emissionshandel auszurollen. Das funktioniert manchmal auf einem sehr, sehr einfachen Niveau, wo einfach man berichten muss, ich habe so und so viel CO2, so und so viel Tonnen Fuel Oil verbraucht und dann muss man beim Agenten im Hafen irgendeine Penalty bezahlen. Also das betrifft uns nicht, sondern das ist dann irgendwas, was dann da unten vor Ort stattfindet. Wir wissen aber auch, dass die Türkei schon darüber nachdenkt, auch die Schifffahrt in den Emissionshandel mit aufzunehmen, weil natürlich alle sehen, dass die EU macht das und die EU macht da auch ganz gewaltige Umsätze. Also eine Tonne CO2 sind 60 bis 70 Euro, also da kommt schon auch ein bisschen Geld zusammen. Mhm. Von daher weckt das Begehrlichkeiten. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass sich die IMO aufgrund der derzeitigen weltpolitischen Lage noch nicht dazu durchringen konnte, ein globales System zu machen. Die EU hatte immer gesagt, wenn auf globaler Ebene die Schifffahrt auch in eine Art und Weise CO2 besteuert wird, wie wir das bislang machen, dann würden wir unsere Systeme zurücknehmen. Es wird dieses Jahr, Ende dieses Jahres, wird MAV und ETS für den maritimen Bereich in Europa kommt auf den Prüfstand. Dadurch, dass sich die IMO letztes Jahr, also die IMO hatte letztes Jahr, sollte darüber geredet werden, ob es so ein Net-Zero-Approach gibt, dass man bis 2050 die Schifffahrt auch auf Null bringt und dass man das eben auch über marktwirtschaftliche Mechanismen macht, also dass eben auch für eine Tonne CO2, wie auch immer das berechnet wird, eine Strafe bezahlt wird, dass es nicht erfolgt aufgrund des Drucks der Vereinigten Staaten. Und von daher werden wir wahrscheinlich mit MAV, ETS und FuelEU noch eine ganze Weile verbringen dürfen. Ich gehe mal davon aus, dass sich die IMO zumindest unter den derzeitigen Bedingungen nicht auf ein globales System einigen wird.
Alles klar, Christian. Herzlichen Dank. Für alle, die sich jetzt für weitere Informationen über die Envservice GmbH interessieren, werden alle Hinweise in den Shownotes hinterlegt. Und ja, herzlichen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Der Podcast wird unterstützt durch maxsystemsolutions.com, Ihrem Dienstleister für digitale Effizienz, regulatorische Sicherheit und nachhaltige Performance in der Handels- und Frachtschifffahrt. Für weitere Informationen schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei. Bis bald und see you bei der nächsten Vertiefung.